hältst ja am kommenden Samstag in Halle einen Vortrag zu den islamischen Dachverbänden in Deutschland. Den Vortrag hältst du ja auch nicht das erste Mal. Und generell beschäftigst du dich viel mit Themen rund um Islam und Islamismus. Da stellt sich natürlich die Frage, welchen persönlichen Zugang da du zu der Thematik hast und warum deinerseits so eine intensive Auseinandersetzung stattfindet.
Also ich bin aufgewachsen im Ruhrgebiet in Oberhausen, in NRW und aufgewachsen halt unter vielen türkisch-kurdischstämmigen jungen Menschen eigentlich nur eine Zeit lang, wo ich eigentlich der Einzige war, irgendwie, der keinen Migrations-Background hatte und wo man auch zusammengesessen hat, gerade als Jugendliche und auch über Religion, Politik geredet hat, türkische Innenpolitik vor allen Dingen, gerade wenn man mit kurdischen Jungs zusammengesessen hat, mit Aleviten, deren Familien irgendwie Repressalien, Verfolgung erlebt haben und so weiter. Und man hat halt immer mit drin gesessen und wollte natürlich irgendwann auch mitreden. Ja. Und dann kam oftmals irgendwie das Feedback, ja, hör mal, das verstehst du nicht und ist halt nicht deine Geschichte und so weiter. Aber war mir wichtig, es waren halt meine Freunde und hat mich auch interessiert. Und ich wollte nicht nur zuhören irgendwann, ich wollte aktiv mitreden. Ich habe gesagt, nee, hör mal, ich kann auch mitreden. Das war mein erster Zugang so und ich arbeite als Erzieher halt und habe dann später auch in der Integrationsgruppe angefangen, als Erzieher zu arbeiten, wo eigentlich ein Großteil der jungen Menschen Muslime waren, Musliminnen und Muslime waren. Und ja, wo man natürlich tragen diese jungen Menschen auch ihre Alltagsthemen mit einem heran, vor allem türkischstämmige Menschen, vor allen Dingen, wenn die dann noch in DITIB-Moscheen gehen, wo meiner Meinung nach klar auch ein politisches Programm vermittelt wird, wo es eben nicht nur um Theologie, um Spiritualität geht, sondern wo ganz klar auch türkische Innenpolitik mitgeht. Wir haben es jetzt gesehen, als das AKP-Regime in die kurdischen Gebiete einmarschiert ist, dass in einigen DITIB-Moscheen für türkische Militär gebetet wurde, dass der stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Muslime aus der ATIP, ein anderer türkischer Moscheeverein, da das türkische Militär zweimal glorifiziert hat, sowohl in Afrin als auch bis beim letzten Einmarsch. Und das spiegelt sich aus den Gemeinden natürlich auch in den Communities wieder, von jungen Leuten, die in die Moschee gehen, die vielleicht jetzt gar nicht so unglaublich gläubig sind, aber die vielleicht freitags mal zum Freitagsgebet gehen oder an den Sorbets teilnehmen. Die Sorbets sind nach den Predigten treffen oder neben den Predigten treffen, geschlechtergetrennt natürlich. Also in all diesen Moscheegemeinden, vor allen Dingen den türkischen, herrscht eine rigide Geschlechtertrennung. Aber wo sich junge Männer dann vor allen Dingen treffen und mit so einer Art Sozialarbeiter der Gemeinde dann über türkische Innenpolitik auch reden. Ne? Und in der Regel oder eigentlich fast immer natürlich auf AKP-Linie. Also ich habe sowohl privat war ich mittendrin statt nur dabei, als auch über meine Arbeit immer wieder mit jungen Menschen aus den Communities. Und dass man Probleme natürlich wahrnimmt und nicht nur oberflächlich darüber reden will, sondern differenziert darüber reden, vor allen Dingen auf Augenhöhe mit den Betroffenen, um dann auch gesamtgesellschaftliche Lösungen zu erarbeiten, da war die logische Konsequenz für mich, mich hereinzuarbeiten, darüber zu schreiben, zu forschen, zu recherchieren. Und ja, die Arbeit zu machen, die ich dann heute halt mache.
Jetzt hast du ja gerade schon zum Beispiel den Zentralrat der Muslime angesprochen in deiner Antwort. Und das ist ja einer der Dachverbände in Deutschland, der auch in dem Ankündigungstext zu dem Vortrag, den du hältst, Erwähnung findet. Natürlich lassen sich jetzt nicht hier irgendwie 1 bis 2 Stunden Vortrag auf wenige Minuten fürs Radio runterbrechen. Gleichzeitig kann vielleicht so eine Stoßrichtung der Kritik offensichtlich werden oder nachvollziehbarer werden und zur weiteren Auseinandersetzung anregen. Und das würde ich gerne ausgehend von diesem Zentralrat der Muslime machen, das ja dem Namen nach schon eine Repräsentanz naheliegt, die übergreifend ist, suggeriert, dass da maßgeblich die Interessen aller Muslime und Muslimen in Deutschland vertreten werden. Dem würdest du widersprechen?
Also man kann beim Zentralrat ein Beispiel heranführen. Es gibt ja gleichzeitig den Zentralrat der Juden, der anhand der Mitgliederzahlen statistisch circa 50% der Jüdinnen und Juden in Deutschland repräsentiert. Der Zentralrat der Muslime ist mit maximal 15.000 Mitgliedern, eigentlich eher 10.000 Mitglieder, repräsentiert er maximal statistisch 0,5% der Musliminnen und Muslime in Deutschland. Er ist also eine namenstechnische Mogelpackung. Ein Großteil der Musliminnen und Muslime in Deutschland ist nicht in den Verbänden organisiert, ist unorganisiert, hat eigentlich kein Sprachrohr, hat auch in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen in weiten Teilen der Medien, eigentlich auch kein Gesicht, irgendwie, was man vor Augen wird, irgendwie bis 67-70% sind auch nicht organisiert. Viele dieser Menschen kennen zum Beispiel auch gar nicht den Namen Ayman Masiek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, der eigentlich in jeder Talkshow sitzt und dann immer repräsentativ für die, in Anführungsstrichen, Muslime sprechen sollen. Also meiner Meinung nach können wir hier von einer namenstechnischen Mogelpackung sprechen. In den Verbänden sind größtenteils mindestens ultrakonservative Muslime und Muslime organisiert, mindestens Reaktionäre mit teilweise fließenden Übergängen zu islamistischen Bestrebungen. Also nicht jeder Verband, der Zentralrat der Muslime, hat ja viele Verbände, die zusammen diesen Zentralrat ergeben. Nicht jeder Verband darin ist islamistisch. Ich weiß auch nicht, ob Ayman Masiek ein Islamist ist. Aber ich denke, Ayman Masiek weiß, dass es islamistische Organisationen in seinem Verband gibt. Und er nutzt die einfach für sich, meiner Meinung nach, um eine Basis hinter sich zu haben, mit der er eben den Anspruch setzen kann, ich möchte jetzt in jeder Talkshow sitzen, ich möchte in der Deutschen Islamkonferenz sitzen, mit dem Innenminister reden über Muslime als Repräsentant. So, wir haben im Zentralrat der Muslime unter anderem die ATIP, die ich gerade genannt habe. Die ATIP ist eigentlich, wenn man sich die Recherchen anguckt, von Kemal Buzay zum Beispiel, eigentlich der Experte in Deutschland für die Graue Wölfe-Bewegung, der auch für die politische Bildungsstelle der Bundesrepublik schreibt, ist die ATIP, gilt eigentlich als Abspaltung der Grauen Wölfe-Bewegung. Gegründet Ende der 80er Jahre durch Musa Seda Çelebi, der Anfang der 80er, Ende der 70er eigentlich ein Spitzenpolitiker der MHP gewesen sein soll, der Grauen Wölfe-Partei in der Türkei, die heute in der Koalition mit der AKP steht. Und in Sisli, in Istanbul, ein sehr leider bekanntes Büro der MAP geleitet haben soll, von der laut Kemal Buzay diverse Terrorakte gegen vor allen Dingen linke Kurden ausgegangen sein soll. Nun hat eine Spaltung stattgefunden innerhalb der MAP. Musa Seda Çelebi hat die MAP verlassen und soll sich dann der BBP laut der linken Bundestagsanfrage angeschlossen haben, eigentlich der islamistische Flügel der Grauen Wölfe-Bewegung. Die Graue Wölfe-Bewegung ist also nicht auf einzelne Parteien, kann man sie runterbrechen, genauso wenig wie Nazis in Deutschland nur in der NPD sind, sondern Rassismus, Blut- und Bodenideologie reichen weit in die Mitte der Gesellschaft. So ist auch die Graue Wölfe-Bewegung heterogen zu sehen. So, der hat Ende der 80er die ATIP gegründet, die bis heute den größten Verband des Zentralrats darstellt. Dessen Sohn, Mehmet Alparslan Çelebi, ist der stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Muslime heute, der unter anderem des Öfteren jetzt auch Militäreinsätze der AKP glorifiziert hat in den Medien, etc. pp. Dann haben wir im Zentralrat der Muslime die IGD, die sich inzwischen Deutsch-Muslimische Gesellschaft nennt, die eigentlich von diversen Experten, aber auch von staatlichen Organen eigentlich als Deutschlandabteilung der Muslimbruderschaft beschrieben wird, der Mutterorganisation des modernen Islamismus, deren Mitgliedschaft jetzt gerade ruht, weil der Druck so groß geworden ist, dass Ayman Masiek dann irgendwie nach 20 Jahren jetzt mal irgendwie entdeckt hat, dass er da doch vielleicht eine Organisation inne hat, die dem Muslimbruder nahesteht. Und da ruht die Mitgliedschaft jetzt seit ein paar Wochen erst. Vorwürfe da eigentlich aus der Welt geschafft werden sollen, was sie meiner Meinung nach nicht können. Wir haben des Weiteren das Islamische Zentrum Hamburg im Zentralrat der Muslime, das eigentlich unmittelbar mit den Mullahs im Iran verknüpft ist. Und ja, auf Linie eigentlich auch der Mullahs, also eines schiitischen Islamismus ist. Diese drei Verbände allein schon reichen meiner Meinung nach, dass der Zentralrat der Muslime irgendwie ein K.O.-Kriterium hat, um mit ihm multikulturelle demokratische Arbeit zu machen. Wir haben hier Player, die aus faschistischen, islamistischen, aggressiv expandierenden Mullah-Systemen kommen. Integration, zum Beispiel diese Verbände sollen ja auch einbezogen werden in die Integrationsarbeit. Da frage ich mich, worin sollen die integrieren? Also wir haben hier gerade im Zentralrat der Muslime schwierige Big Player, wo die Fakten eigentlich seit Jahren auf dem Tisch liegen, was aber von Bund und Ländern eigentlich weitestgehend ignoriert wird. Da muss man sich nicht wundern, wenn aus solchen Gemeinden Menschen kommen, die dann als weitere Multiplikatoren in ihren Communities ja ganz schwierige Islamverständnisse verbreiten.
Deine Kritik macht sich also vor allem in den zwei Punkten fest, dass es einmal eine Repräsentanz vorgaukelt, die de facto nicht gegeben ist und gleichzeitig inhaltliche Verknüpfung gibt, dass eben diese Verbände in ihrer Großteil so aufgestellt sind, dass sie eben konservativ bis reaktionär mit fließenden Übergang hin zu faschistischen Spielarten beinhalten und entsprechend handeln. Gleichzeitig attestierst du ja dann auch einen mangelnden Umgang mit dieser Problematik seitens vor allem Wiener Linken in Deutschland.
Na, generell mit Teilen der Linken. Wie genauso wenig wie es in den islamischen Communities irgendwie einen homogenen Block gibt, gibt es natürlich auch keinen linken homogenen Block, sondern verschiedenste Flügel und verschiedenste Player.
Absolut. Gleichzeitig lässt sich, glaube ich, festhalten, dass es in verschiedenen Spielarten dessen, was man Linke oder radikale Linke in Deutschland nennen würde, blinde Punkte gibt hinsichtlich einer Auseinandersetzung mit Islamismus und was das auch auf behördlicher und institutioneller Ebene meint. Kannst du da was exemplifizieren, was dir Paradebeispiel ist in der Hinsicht?
Marx 21, die mindestens mehrfach ultrakonservative Player aus den muslimischen Communities auf ihrem Marxismuskongress immer wieder eine Bühne geboten haben, unter anderem Ayman Masiek, wo wir damals eigentlich eine umfangreiche Kritik zu der Einladung Ayman Masiek zum Marxismuskongress geschrieben haben, mit guten Quellen, auch mit verschiedensten Quellen, nicht nur staatlicher, auch von Experten etc., wo diese Kritik bei Facebook, wo sie geäußert, einfach gelöscht wurde, die Kritikerinnen und Kritiker blockiert wurden und wo man dann ein Statement aufgesetzt hat, dass das eigentlich alles nur im Endeffekt Islamophobie sei oder antimuslimischer Rassismus und ein Angriff auf Muslime und so weiter. Und da wird ein Schulterschluss gewagt und im Gegenzug Kritikerinnen und Kritiker irgendwie diffamiert öffentlich. Das ist ein Unding. Und aber ich glaube, wenn man sich die linke Community oder die verschiedenen Flügel der linken Community anguckt, muss man erstmal irgendwie, wenn man geschichtlich guckt, dann sind einfach viele dieser Menschen, haben kein Basiswissen zu den Themen türkischer Nationalismus, vor allen Dingen nicht Islamismus. Also türkischer Nationalismus noch eher, weil da viele kurdische Genossinnen und Genossen organisiert sind in der Linken. Aber vor allen Dingen Islamismus ist irgendwie, es fehlt immer ein grundlegendes Wissen bei vielen, aber auch ein Bewusstsein. Und als dann diverse Kritiker, auch meine Persönlichkeit, irgendwie über meine Wenigkeit, irgendwie das angesprochen haben, hatte ich immer das Gefühl, viele Linke fühlten sich ertappt und haben dann mit Beißreflexen geantwortet, statt Kritik ernst zu nehmen, auch scharfe Kritik, aber haben das eher als Angriff wahrgenommen, als Bloßstellung und haben Beißreflexe gezeigt. Also man fühlte sich ertappt. Andererseits glaube ich, ist, dass viele Linke das Bedürfnis haben, in der Zeit, wo rechtspopulistische rechtsradikale Kräfte in Deutschland spürbar wieder da sind, nicht nur die AfD auf parlamentarischer Ebene, auch Rechtsterroristen, die Menschen wieder exekutieren auf deutschen Straßen, dass man da in weiten Teilen der Linken, glaube ich, ein Bedürfnis hat, in dieser Zeit geschlossen zu stehen und sich auf einen sogenannten Hauptfeind zu konzentrieren und alles andere dann erstmal beiseite zu wischen und zu sagen, hör mal, dass man viele Linke dann sagen, okay, es gibt vor allen Dingen dann vielleicht in einigen Anti-Impfflügeln gibt es Leute, die irgendwie offen eigentlich einen Schulterschluss mit islamistischen Kräften wagen oder zumindest Sympathien haben, dass andere Kräfte, die progressiver sind und das kritikwürdig finden, es nicht sagen, um zu sagen, hör mal, wir können jetzt keine Spaltung öffentlich gebrauchen, lass uns lieber Schulter an Schulter gegen deutsch-völkische rechte Kräfte stehen und lass uns jetzt hier nicht noch öffentlich irgendwie auseinanderfleischen. Kann ich auch verstehen, ist aber die falsche Entscheidung meiner Meinung nach. Denn aus dem Satz nie wieder gibt es natürlich einen pragmatischen Fokus erstmal auf eine direkte Bedrohung, keine islamistische Partei in Deutschland irgendwie greift das Grundgerüst der Demokratie so an, die AfD und Netzwerke, die daran hängen und Bewegungen, die da dranhängen, Pegida etc. pp. Das ist klar. So, aber wir haben auch islamistische Sympathisanten der AKP in der SPD zum Beispiel, in der CDU seit Jahren. Gerade dieser Mehmet Alparslan Çelebi, über den ich geredet habe, der stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats, ist oder war Mitglied der Jungen Union. Und wo es also einen relativen, in Anführungsstrichen, Einfluss auch auf ganz erheblich politisch einflussreiche Kreise gibt. Es fehlt das Bewusstsein. Wir haben Beißreflexe, Menschen fühlen sich ertappt. Dann geht es darum, den Schein zu wahren, dass wir doch ja alle Genossinnen und Genossen Schulter an Schulter gegen die AfD stehen und alles andere sollte ich erstmal hinten anstellen. Und ja, so ergibt sich ein Mischmasch aus verschiedensten Interessen, aber auch Problemen, die am Ende einen großen Konflikt irgendwie bekommen. Wir kommen nicht voran als linke Bewegung. Man kommt nicht wirklich voran. Die wenigsten linken Parteien, Flügel, Gruppen haben zum Beispiel eine eigene Islamismusdefinition. Also ich finde, die theoretische Grundlage ist schon mal gar nicht da. Man sagt, okay, wir positionieren uns auch gegen Klerikalfaschismus, gegen Islamismus, gegen religiösen Fundamentalismus, jeglicher Art, dann muss es auch immer eine theoretische Grundlage geben. Die gibt es schon mal gar nicht. Begriffe sind nicht ausdefiniert, werden nicht ausgehandelt, darüber wird nicht gestritten. In vielen Gruppen sagt man auch, oh nee, über dieses Thema wollen wir jetzt nicht reden. Nahostkonflikt spaltet nur die Gruppe. Islamismus ist Fahrtwind in den Segeln der Rechtspopulisten, sprechen wir lieber nicht drüber. Und dann entsteht natürlich ein Vakuum. Und dieses Vakuum ist eine Katastrophe, gerade für eine Linke.
Ja, ein recht eindeutiges Plädoyer, eine Praxis an eine Theorie zu koppeln und gleichzeitig keine allzu blinden Flecken in seiner Praxis zuzulassen. Was wie eine Randnotiz erscheinen mag, aber ich das Gefühl habe, schon auch eine nicht unrelevante Auseinandersetzung gerade innerhalb der Linken ist, wenn es denn mal um Islamismus, Islam, das Verhältnis zum Rassismus geht. Bei dir ist es gerade aufgetaucht, als du über Marx 21 gesprochen hast, so diese Begrifflichkeiten Islamophobie, antimuslimischer Rassismus, wo es ja durchaus Streitigkeiten darum gibt, wie sprachlich genau das eine das andere fasst oder eben nicht, inwiefern das da die Zuschreibung zur Religion mit Rassismus verknüpft werden kann, soll, darf. Hast du da eine Meinung zu?
Also ich kenne natürlich den Kritikpunkt, den viele Menschen haben bei dem Begriff antimuslimischer Rassismus, weil eine Religionszugehörigkeit kann abgelegt werden. Ein klassischer Rassismus geht es um Eigenschaften oder ja, Merkmale, die nicht abgelegt werden können. Aber, also ich sage ganz ehrlich, wenn antimuslimischer Rassismus jetzt eine neue Machart, eine neue Definition über auch eine Art kulturellen Rassismus etc., antimuslimischer Rassismus bezieht sich ja nicht nur in der Definition auf Musliminnen und Muslime, sondern alle, die einem gewissen Kulturkreis einfach zugerechnet werden. Also da fallen dann auch alle Aleviten drunter und weiß nicht, wer alles noch. Und dass die einfach kollektiv irgendwie abgewertet werden. Und ich habe jetzt nicht so ein großes Problem mit dem Begriff. Islamophobie ist natürlich immer eine andere Ebene, wo von einem Angstzustand, also von einem Krankheitszustand ausgegangen wird. Ich habe persönlich nicht so große Probleme mit den beiden Begriffen. Wenn die benutzt werden, dann sollen sie benutzt werden. Und es ist wichtig, dass darüber gestritten wird. So, und aber die sind jetzt nicht so in meinem Vordergrund meiner Arbeit, sondern ich nehme sehr wohl wahr, dass wir weit verbreitet in Deutschland eine rassistische Ablehnung gegen muslimische Menschen haben, definitiv, wo auch eine große Gefahr von auch ausgeht. Und dass antimuslimische Ressentiments weit verbreitet sind und nicht nur am rechten Rand, sondern ganz tief in die Mitte der Gesellschaft reichen. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Und wenn da der Begriff antimuslimischer Rassismus hilfreich sein soll, um dem entgegenzusteuern, vor allen Dingen von antifaschistischen Kräften, dann sage ich, ist in Ordnung. Streitet darüber. Streit ist gut, mit guten Argumenten. Und also ich habe jetzt nicht so ein Problem damit, muss ich ehrlich sagen.
Ist, glaube ich, auch ein ganz pragmatischer Umgang, damit sich da nicht in so Auseinandersetzungen um sprachliche Präferenzen zu verlieren, sondern zu schauen, wo eben eine gemeinsame Praxis dahingehend entstehen kann. Oder was wäre denn deiner Meinung nach irgendwie so dieser praktischen Dominanz der konservativen bis reaktionären Islamverbände entgegenzusetzen? Gibt es irgendwie Bestrebungen, eine Stärkung säkularisierter Interessenvertretung? Gibt es irgendwie in der Hinsicht nennenswerte Verbände, die dir bekannt sind?
Wenig, das ist das Problem. Eigentlich seit den 80er Jahren haben sich eigentlich hauptsächlich mindestens nur Ultrakonservative eigentlich hauptsächlich organisiert in den Verbänden. Viele liberale Muslime, Moderate oder jetzt nicht so Kulturmuslime, kann man ja auch sagen, die dann ein, zwei Mal ein Fest im Jahr feiern, aber jetzt nicht wirklich praktizierend sind oder so, haben es einfach gar nicht als wichtig erachtet, sich zu organisieren. Die haben gesagt, okay, dann ist jetzt klar, Teil meines Alltags, irgendwie ist Teil unserer Familie die Religion, aber muss mich da jetzt nicht organisieren als Verband. Und das haben halt Ultrakonservative gemacht, weil die auch sehr früh schon erkannt haben, dass die deutsche Bürokratie halt organisierte Ansprechpartner braucht. Oder will. Das ist schon eine Katastrophe, ist meiner Meinung nach. Inzwischen in der deutschen Islamkonferenz wurden ja über Jahre eigentlich liberale Muslime und Muslime ausgeladen. Man hat dann irgendwann nur noch mit auf Druck auch der Dachverbände, mit den Dachverbänden gesprochen, also nur noch mit konservativen Playern. Und leider sind jetzt liberale Bestrebungen, wir haben den liberal-islamischen Bund, die haben, glaube ich, in Deutschland 3 Gemeinden und teilweise in Räumen auch der evangelischen Kirche angemietet, glaube ich. Ich finde, einige Aktionen vom liberal-islamischen Bund habe ich meine Probleme immer gehabt. Auch mit Lamia Kador habe ich so meine Probleme gehabt. Aber ich glaube schon, dass das demokratische Player sind. Und ich glaube auch, dass die gut sind für eine Entwicklung innerhalb der muslimischen Communities. Also mit Frauen auch als Imamin. Weil da sind die ja progressiver als die katholische Kirche. Ne? Dass da auch eine Rabea Müller Vorbeterin ist und so weiter. Aber es ist halt so klein. Und dann haben wir in Berlin die Ibn Rushd Goethe-Moschee. Ich habe Seheran sehr lange oft auch unterstützt, aber ich fand auch viele Aktionen von ihr eigentlich völlig daneben und auch schädlich für eine, um Menschen zu gewinnen für den liberalen Islam, dass sie da auf einer FPÖ-Veranstaltung gesessen hat. Jetzt auch ihre letzte Aktion mit dem Kredit von einem Bordellbetreiber. Okay, ich weiß nicht, welche, was, ja, finde ich schwierig alles. Und deswegen, liberale Kräfte sind eigentlich so gut wie nicht organisiert und sollten sich vielleicht organisieren, ich weiß es nicht. Das muss natürlich aus den muslimischen Communities heraus selber kommen und nicht von irgendeinem außenstehenden deutschen Erzieher, der jetzt erzählt, das macht er jetzt mal. Da muss selber natürlich was passieren. Die Hoffnung sind natürlich die 67-70%, die nicht organisiert sind, wo die Hoffnung natürlich ist, dass sie vielleicht ein progressiveres Islamverständnis haben als die Verbände jetzt.